Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 345.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Imbiss, ein beliebter Treffpunkt.
Nachdem Kommissar Freddy Schenk Großvater geworden ist, interne Ermittlungen gegen Kollege Ballauf wegen Korruption sich als haltlos herausgestellt haben und der Mord an einem polnischen Lkw-Fahrer aufgeklärt wurde, treffen sich die beiden Tatortkommissare zum Imbiss am rechten Rheinufer, im Niemandsland zwischen Deutzer Brücke und Hohenzollernbrücke. Hinter der Wurstbraterei erkennt man die Silhouette der Kölner Altstadt und den Kölner Dom. Zur Currywurst schmeckt diesmal ein Gläschen Sekt. Anstatt am zugigen Rheinufer, am Stehtisch und mit Plastikdeckchen, könnten die Kölner Kommissare natürlich genauso gut in einer der zahlreichen kölschen Kneipen entspannen. Aber das wäre von den Bildern her viel langweiliger. So jedenfalls das Kalkül der Produktionsfirma. Wobei der Dom als Motiv auf die Dauer auch recht eintönig sein kann. Aber die gotische Kathedrale ist das einzige Wahrzeichen, das Köln anzubieten hat. Eigens für dieses Postkartenmotiv wird die Wurstbraterei jedes Mal aufs rechte Rheinufer gekarrt. Ansonsten steht die Frittenbude auf der gegenüberliegenden Rheinseite, an der Einfahrt zum alten Rheinauhafen, in unmittelbarer Nähe zu Schokoladenmuseum und Deutschem Sportmuseum. Hunderte Fans stellen sich tagtäglich in die Schlange, um ihre Fritten in die gleiche Currysoße tunken zu können wie Freddy und Max. Dazu trinken sie Kölsch oder Cola. Hier treffen sich Briten und Holländer, Belgier und Amerikaner, Chinesen und Italiener. Busse aus Bayern und Baden-Württemberg fahren vor, aus Hessen und dem Saarland.
Hertha Heuwer verkaufte ihre Currywurst-Kreation 1949 erstmals an ihrem Imbissstand in Berlin-Charlottenburg. Die im Ölbad gebratene Brühwurst wird veredelt mit einer Soße aus Tomatenmark, Currypulver, Worcestersoße und weiteren Zutaten.
Uwe Timm, der Hamburger Schriftsteller, der ließ ja vor ein paar Jahren in seiner Novelle Die Entdeckung der Currywurst eine gewisse Lena Brücker die Currywurst kurz nach dem zweiten Kriegsende entdecken.
Der Curry ist sehr weit, exotisch, die Wurst ist sehr nah und das ist eine merkwürdige Synthese. Beides ist vorhanden, beides ist da, deshalb ist es auch entdeckt und nicht erfunden worden. Ich esse in jeder Stadt, wo es Currywürste gibt, auch Currywürste. So kann ich sagen. Und auch in Berlin, ja. Und es gibt ja sehr unterschiedliche Currywürste. Es gibt ja welche, die fürchterlich schmecken. Und es gibt welche, die wirklich gut sind. Ich denke mal, die beste für mich, weiß nicht, ob das noch so ist, gibt es in Hannover. Also gegrillt, also richtig über Holzkohle. Tomatenketchup richtig warm, richtig heiß. Und sehr gutes auch. Und dann überstreut mit Curry.
Regensburg. Am Ufer der Donau zwischen Steinerner Brücke und Regensburger Dom. Wurstgeruch dringt aus einem Gehäuse, welches mal so eine Art Betriebskantine für die Erbauer des Doms gewesen sein soll.
Bitteschön. Ich hätte gern 3 und ein Kipferl extra, bitte.
Möchten Sie einen Senf dazu?
Nein, danke.
Kraut?
Okay, danke. Nicht?
Während die eine Köchin immerzu eine Bratwurst nach der anderen wendet, packt eine andere die knusprig-braunen Würste in die Kipferl. Das sind längliche Brötchen mit Kümmel, eine Gabel Sauerkraut drauf und ein Spritzer vom selbstgemachten süßen Senf.
5 und 15, gell?
Dankeschön.
Dankeschön.
Danke.
Der Rauchabzug rattert und dennoch machen der Qualm des Holzkohlegrills und der Duft der berühmten Rengsburger Rostbratwürstel die Luft dick. Den Köchinnen steht der Schweiß auf der Stirn, es ist eng in der historischen Wurstküche.
Da war ich schon, wo ich ganz jung verheiratet war mit meiner Frau. Herrin, da sind wir drin gesessen und von daher ist das also Tradition.
Ich bin hier, weil ich meinem Sohn Bratwürstel versprochen habe. Und wenn wir Bratwürstel kaufen, dann kaufen wir es in der Wurstküche.
Seit 1806 werden hier in der historischen Wurstkuchel Regensburg schon die Würste gebraten.
Früher hat man gesagt Garküche, damals ist halt Fleisch gesotten worden und gegart worden, wohl für Handwerker, die dort Brotzeit gemacht haben. Handwerker aus dem Dom nimmt man an oder auch Steinmetze, die an der steinernen Brücke repariert haben, solche Leute eben. Und dann ist halt zunehmend auch langsam touristisch genutzt worden, aufgrund der netten Lage.
Darauf ist Andreas Meyer stolz. Und die Gäste entscheiden, wo es die beste Bratwurst gibt. In Nürnberg oder in Regensburg.
Den großen Unterschied zwischen Regensburg und Nürnberg sehe ich nicht. Von der Größe sind sie ungefähr beide gleich groß. Der Kampf interessiert mich nicht. Hauptsache es schmeckt und es ist vom Preis her vertretbar. Und die beste ist Thüringer.
Sehr lecker.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Wer nach Ruhigen fährt, sucht unberührte Natur und findet immer öfter verstopfte Straßen, weil er dahin will, wo viele hinwollen. An den Strand oder zu einer Freilichtinszenierung. Fast 378.000 Besucher steuerten die Störtebecker Festspiele an, darunter nicht wenige im Auto. Eine neue Ruhigenbrücke und noch mehr Verkehr. Trotzdem scheint es nur wenige zu stören, dass immer mehr Touristen auch immer weniger Natur bedeutet. Martin Reischke berichtet.
Rügen, Mitte September. Deutschlands größte Insel gibt sich entspannt. Um zu sehen, dass die Hochsaison vorbei ist, könnte man jetzt hinunter zum Strand laufen. Man kann sich aber auch an die Bundesstraße nach Sellin stellen, die Augen schließen und einfach dem Verkehr lauschen. Dann weiß man Bescheid. Es klingt schon wie Nachsaison. Die Schulferien sind zu Ende, die meisten Familien abgereist, jetzt kommen die Nachzügler. Vor 4 Wochen hat sich das noch ganz anders angehört. Träge haben sich die Menschen in die Sonne gestreckt, andere spielen Ball oder blicken aufs Meer. Rügen ist eine der sonnenreichsten Regionen in ganz Deutschland. Aber manchmal gibt es auch hier, im äußersten Nordosten der Republik, schlechtes Wetter. Hastig suchen die Badegäste dann ihre Sachen zusammen und flüchten ins Trockene. Rolf Rümper kennt das Problem. Als Chef des Personennahverkehrs auf der Insel weiß er, was schlechtes Wetter für die Straßen auf Rügen bedeutet.
Dann holen alle ihr Auto raus und meinen, irgendwelche Ziele sich angucken zu müssen, was nichts dran ist.
Rund 6 Millionen Übernachtungen verzeichnete Rügen im vergangenen Jahr. Eigentlich kein Problem für eine fast 1000 Quadratkilometer große Insel, deren Küste mehr als 500 Kilometer lang ist. Doch die meisten Gäste kommen im Juli und August. Und fast alle wollen zum Urlaub in die bekannten Ostseebäder im Südosten der Insel, nach Binz und Sellin, Gören und Barbe. Lässt sich das Stauproblem auf Rügen mit neuen Straßen lösen? Das neue integrierte Verkehrskonzept Rügen, in Auftrag gegeben vom Verkehrsministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern, gibt darauf eine klare Antwort.
Die Komplettierung der B96N wird zwar die heute, im Wesentlichen während der Reisesaison auftretenden Engpasssituationen mildern, kann diese aber nicht vollständig aufheben.
Nahverkehrschef Rolf Rümper hat die Entwicklung des Konzepts genau verfolgt. Vom Ergebnis ist er enttäuscht, denn von innovativen Ideen wie Zugangsbeschränkungen zu touristischen Inselregionen für den Individualverkehr sei am Ende wenig übrig geblieben. Zugangsbeschränkungen zur Insel wird es also vorerst nicht geben. Statt Zwangsmaßnahmen soll es deshalb Anreize geben, damit die Urlauber verstärkt auf den Bus umsteigen. Im neuen Verkehrsentwicklungskonzept wird nun die Einrichtung eines für Touristen kostenfreien und solidar finanzierten Nahverkehrs auf Rügen gefordert. Losgehen soll es mit einem Shuttlebus auf dem Inselteil Mönchgut im Südosten Rügens. Die Idee, die der Selliner Bürgermeister Reinhard Liedtke mit seinen Amtskollegen aus den Nachbargemeinden umsetzen will, ist nicht neu. Doch zu mehr als einer Willensbekundung hat es bisher nie gereicht. Schließlich muss das Konzept auch finanziert werden. Nahverkehrschef Rolf Rümper hat das Modell in Gedanken schon mal durchgerechnet.
Wenn ich also 6-7 Millionen Übernachtungen habe, ja, und wenn ich jetzt sagen würde, aber das bitte jetzt nur mal so als Gedankenspiel, Wenn ich jetzt von jedem Urlauber 1 Euro pro Nacht erwarten würde und dieses denn dem Nahverkehr zubringen würde, dann wären es also immerhin schon 6-7 Millionen Euro. Das wäre ja schon eine erhebliche Summe.
Wäre, würde, könnte. Selbst vom kostenlosen Nahverkehr reden alle Beteiligten bisher nur im Konjunktiv. Nach der Hochsaison sind die Probleme meist schnell vergessen.
In jedem Jahr um diese Jahreszeit, nachdem also alles zum Stillstand kommt, nachdem auch die Urlauber und nicht nur die Einheimischen natürlich vor dem Problem stehen, ihre Ziele gar nicht erreichen zu können oder erst nach mehreren Stunden im Stau, ist die Bereitschaft, darüber nachzudenken, viel größer. Erfahrungsgemäß kann ich jetzt sagen, dauert es jetzt noch 2-3 Monate, dann ist die Bereitschaft wieder kleiner, weil dann sind die Staus auch kleiner. Nicht? Und das passiert so im jährlichen Auf und Ab.
Schon jetzt, Mitte September, hat der Leidensdruck merklich abgenommen. Wahrscheinlich benutzt Rolf Rümper deshalb am liebsten den Konjunktiv, wenn er vom geplanten kostenlosen Nahverkehr auf der Insel redet. Um Rügen wenigstens kurzfristig vor dem totalen Verkehrskollaps zu bewahren, bedient Gustav Lüth sich vorerst lieber traditioneller Mittel. In diesem Sommer hat Rügens Polizeichef zum ersten Mal seine Kollegen vom Verkehrsüberwachungsdienst raus auf die Straße geschickt.
Das heißt, sie stellen sich dann auf die Kreuzung und regeln den Verkehr per Hand, wie das also früher auch mal der Fall gewesen ist, als es Ampelanlagen nur noch als exotische Bestandteile im Straßenverkehr gab.
Im integrierten Verkehrsentwicklungskonzept war diese Maßnahme gar nicht vorgesehen. Es gab keine Diskussionen und auch keinen Finanzbedarf. Wahrscheinlich hat sie deswegen so schnell funktioniert.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt. Heute aus der größten Stadt Vorpommerns, aus Stralsund am Strelasund. In Stralsund wird fieberhaft gebaut. Das Ozeaneum soll in wenigen Tagen eröffnet werden. Doch so großartig der Bau auch sein mag, auf ihn lässt sich Stralsund nicht reduzieren. Die Deutschlandrundfahrt. Heute aus dem Löwenschen Saal im Rathaus von Stralsund. Mit Shelley Kupferberg, ihren Gästen und dem Theater Vorpommern.
Herzlich willkommen. Zwei dicke, große, goldene Lüster an der Decke, Holztäfelung haben wir hier in diesem wunderschönen, repräsentativen Saal. Es ist wirklich eine feierliche Atmosphäre, bei der wir heute zu Gast sind in Stralsund. Es ragt mit seinen zwei Türmen hoch über die Stadt hinaus. Dieses Gebäude, das Rathaus, schönster hanseatischer Backsteinarchitektur. Dr. Hans-Joachim Hacker, um 1250, sagt man, war ungefähr Baubeginn dieses großartigen Gebäudes, mit dem Ziel, ein Rathaus für Stralsund zu erbauen?
Nein, zu dem Zeitpunkt absolut nicht. Damals war es ein Kopus, für die, die südlicher wohnen, Kaufhaus übersetzt. Das heißt also, hier hat man Handel getrieben. Heute fast noch ein bisschen nachvollziehbar. Im Erdgeschoss haben wir so Andeutungen von 40 Ladengeschäften. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber die waren einst hier in diesem Rathaus vorhanden.
Im Laufe der Zeit dann hat man sich doch entschieden, ein Rathaus daraus zu machen. Es steht im Stadtzentrum, ragt wirklich über die ganzen Dächer, ist ein sehr beachtlicher Bau. Im Foyer des heutigen Rathauses steht ein sehr schön gearbeitetes Modell des Gebäudes. Und es wurde extra für unsere Sendung vom Foyer jetzt hier in den Löwenschen Saal gehievt und geschleppt. Wir stehen gerade davor. Dr. Hacker, Sie sind Direktor des Stadtarchivs der Stadt Stralsund, kennen sich also bestens mit der Geschichte dieser Stadt aus. Vielleicht können Sie uns ein bisschen diesen Bau erläutern anhand unseres Modells.
Ja, sehr gern. Es ist sehr schön zu sehen, eine Vierflügelanlage. Zwei lange Flügel auf der einen Seite und zwei kurze auf der anderen Seite, weil eben hier diese entsprechenden Geschäfte drin waren. Dann im oberen Geschoss später die Anlage, wo also der Rat gesessen hat, getagt hat. In dem Raum, in dem wir uns jetzt befinden, hat man Gäste empfangen. So wie Sie heute uns hier empfangen als Stralsunder Bürger, hat man das früher auch gehalten. Ein bisschen anders aussehend, noch mit zwei Säulen enthaltend. Alles das war damals noch gotisch. Heute haben wir es ein bisschen anders, mit Holz, also ein bisschen nachgebaut. Mit einer fantastischen Schaufassade, die wohl meistgesuchte Stelle in Stralsund, wo man immer fotografiert. Jeder, der nach Stralsund kommt, muss das natürlich gesehen und fotografiert haben.
Ich muss auch sagen, es macht sich sehr pittoresk und eindrucksvoll hier in der Stadt. Dr. Hacker, wir sind zu Gast im Löwischen Saal. Sie sagten schon, hier wurden Gäste empfangen. Ein sehr repräsentativer, großer, hoher Saal. Benannt ist er nach Axel von Löwen. Wer war das genau?
Ja, Graf Axel von Löwen war schwedischer Generalgouverneur von 1748 bis 1766 in dieser Stadt. Und der Mann hat so viel zusammengetragen an wunderschönen, wertvollen Dingen, das konnte er zu Hause nicht unterbringen. Und da hat die Stadt gesagt, wir stellen dir diesen Raum zur Verfügung, hier kannst du alles reintragen. Das hat er gemacht. Das ist dann hier geblieben und erst später dann aufgeteilt worden auf unterschiedliche Bereiche in der Stadt. Aber das war so sein Raum. Und in seinem Testament von 1766 hat er gesagt, alles das, was hier steht, gehört meiner Stadt Stralsund. Er ist also wohl davon ausgegangen, dass diese Stadt ständig bei Schweden verbleibt. Hat ja nicht ganz so geklappt, aber dennoch sind wir froh, dass das, was im Testament steht, dass alles das, was ihm gehört, der Stadt Stralsund gehört, auch heute noch tatsächlich dort vorhanden ist.
Möglicherweise zum Zorn der Erben.
Wir wissen nur, dass die Schweden eigentlich froh und glücklich sind, dass also das alles hier so wunderschön bewahrt wird in dieser Stadt.
Dr. Hacker, erzählen Sie uns ein bisschen was über diese Sammlung. Was beinhaltet sie?
Er hat astronomische Gerätschaften gesammelt, er hat Globen gesammelt. Er hat also ein fantastisches Schachspiel, wo die Figuren aus Elfenbein geschnitzt sind. Er hat viele Stiche, er hat viele Bilder gesammelt. Und das Wichtigste, das wird man mir vielleicht nachsehen, ist die Löwensche Bibliothek bei uns im Johanneskloster zu besuchen und zu besichtigen und natürlich auch zu benutzen. Das, was er wollte. Sie sollte benutzt werden. Das sind immerhin heute noch 1700 Bände aus der Zeit des Übergangs vom Barock zum Klassizismus nachher fast, aber eben eine Sammlung, die seinesgleichen oder ihresgleichen sucht, weil er tatsächlich versucht hat, alle Wissensgebiete abzudecken. Das ist das Besondere an dieser Sammlung.
Und Sie sagten es gerade, ein ganz aufklärerischer Gedanke steckte schon damals dahinter, nämlich dem Publikum auch dieses Wissen zugänglich zu machen. Bekanntlicherweise verbindet Pommern und Schweden eine lange und ziemlich wechselhafte Geschichte. Erinnert daran noch etwas heute in Stralsund?
Ja, wenn wir runtergehen würden eine Etage, dann würden wir Gustav Adolf sehen, als Plastik, als Büste. Er ist also hier aufgestellt worden, genauso wie gegenüber, wenn wir schräg aus dem Fenster schauen, dann haben wir dort das Kommandantenhus, also das Kommandantenhaus, wo die Schweden einmal gesessen haben. Das gibt also noch mehrere solcher Punkte, wie beispielsweise dann auch im Scheelehaus und natürlich auch die Besucher aus Schweden, die zu uns nach Stralsund kommen.
Schwedisch hört man hier in der Tat ziemlich viel, wenn die ganzen touristischen Gruppen hier sich durch die Stadt schieben. Aber ganz so voll ist es Gott sei Dank noch nicht. Es hält sich in Grenzen. Mit dem Schieben ist es vielleicht ein bisschen übertrieben. Dr. Hacker, der Direktor des Stadtarchivs der Stadt Stralsund. Herzlichen Dank für diesen Einblick in die Geschichte der Stadt. Musik aus Stralsund haben wir natürlich auch für Sie heute in der Sendung mit sehr, sehr vielen Künstlerinnen und Künstlern. Allesamt stammen Sie vom Theater Vorpommern. Und los geht es mit dem Salonorchester Blauer Pavillon und der Sopranistin Annette Gerhardt. Wenn der weiße Flieder blüht von Franz Döller aus dem gleichnamigen Film hören wir.
Mein schönstes Liebeslied, immer, immer wieder knie ich vor dir nieder, teil mit dir den Duft von weißen Liedern.
Tenor ist Noriyuki Sawabu. Herr Sawabu, woher kommen Sie?
Ah, ich komme aus Japan.
Was hat Sie denn hierher zu den Fischköpfen verschlagen?
Naja, ich bin seit 3 Jahren in Stralsund im Theater Vorpommern engagiert und dann natürlich habe in Wien mit Herrn Nekova zusammengearbeitet und dann bin ich hierher gekommen.
Der hat sie quasi importiert.
Ja, sozusagen. Ja.
Glücklicherweise. Schön. Mitglieder des Theaters Vorpommern also gestalten unser musikalisches Programm. Mehr zu dem Dreispartenhaus ein wenig später in der Sendung. Herzlichen Dank Ihnen nochmal, Herr Sawabu. Viele Studenten kommen hierher, denn in Stralsund kann man einiges lernen, unter anderem an der Fachhochschule. Hier werden internationale Studiengänge angeboten, vor allem in den Bereichen Wirtschaft und Technik. Professor Bernhard Stütz, Sie sind Leiter des Zentrums für Informations- und Kommunikationstechnik an der FH Stralsund. Auch Sie ein Importierter. Sie kommen nämlich aus dem Schwabenland. Wie kamen Sie hierher?
Ja, also nach der Wende hat mich es einfach gereizt, Deutschland zusammenwachsen zu sehen. Und ich fand es eine tolle Herausforderung. Und ich kann wirklich sagen, die Ost-West-Integration der Fachhochschule Stralsund ist gelungen. Wir sind gerade von der Kollegenschaft halbe-halbe Ost-West. Das heißt, keine kann die andere dominieren. Und das finde ich immer eine gute Voraussetzung. Da muss man sich zusammenraufen. Und das hat in den letzten 15 Jahren eigentlich gut funktioniert. Und deshalb bin ich immer noch sehr gerne dort, weil ich inzwischen sehr viele Freunde habe, die hier aufgewachsen sind. Und ich fühle mich hier als Schwabe sehr wohl in Mecklenburg-Vorpommern.
Das ist doch ein Wort. Klasse. Professor Bernhard Stütz, Sie legen in Ihrem Institut großen Wert auf praxisorientierte Arbeit und Forschung. Was heißt das genau? Wie drückt sich das aus?
Ja, also wir haben hier die Hochschulen und die Universitäten in Deutschland. Die Universitäten haben ja mehr die Ausrichtung, Forscher auszubilden, Leute, die neues Wissen schaffen. Und die Ausrichtung der Hochschulen und Fachhochschulen ist, dieses Wissen umzusetzen in Produkte. Und das ist da ganz wichtig. Und da ist Deutschland manchmal ein bisschen schwach. In Deutschland hat man eigentlich eine hervorragende Grundlagenforschung, den Max-Planck-Institut bei Fraunhofer. Und dann werden viele neue Sachen entdeckt und die anderen machen die Produkte und damit den Gewinn. Und in diesem Bereich, da muss Deutschland noch aufholen und da machen eigentlich die Fachhochschulen einen ganz wichtigen Part, indem sie sehr eng mit der Industrie kooperieren. Also bei uns an der Fachhochschule gibt es ein gutes Dutzend Forschungsinstitute, die sehr, sehr eng mit der Industrie zusammenarbeiten, die beraten, mit denen zusammen Produkte entwickeln. Also zum Beispiel Studenten von unserem Fachbereich haben eine Firma gegründet. Also wir setzen das Wissen immer sehr um. Die Studenten fangen eigentlich schon während dem Studium an, mit der Industrie zu kooperieren. Ich vermittle auch Kontakte zu Firmen in den USA und dann machen die Praktiken in den USA, dass sie einfach wissen, was hinterher der Job ist. Also für uns ist ganz wichtig, die Leute kommen aus der Fachhochschule raus und sind dann unmittelbar einsatzfähig. Die brauchen nicht ein Jahr Anlaufzeit, sondern die gehen raus und können sofort loslegen.
Auf ein Projekt möchte ich dabei besonders angehen, so ein bisschen haben Sie es angedeutet, auf die Breitbandversorgung in diesem eher ländlichen, dünn besiedelten Raum in Vorpommern. Da sind Sie als Fachhochschule involviert. Wie steht es denn um die Versorgung mit der Möglichkeit des Zugangs zum Internet? Im Prinzip ist es ja das.
Ja, also die größeren Städte, die Flächen mit größerer Bevölkerungsdichte sind in der Zwischenzeit ganz gut versorgt, aber sobald man halt in die Landschaft rauskommt, dann wird es sehr dünne, ganz einfach. Die Telekom ist ein gewinnorientiertes Unternehmen und das sind einfach zu wenig Leute und damit können die kein Geld verdienen und deshalb wird die Gegend auch nicht versorgt. Und deshalb unterstütze ich auch sehr gerne Studenten, die da Abhilfe schaffen wollen. Also gibt es unterschiedliche Ansätze, zum Beispiel der Rosenau hat unten in Neubrandenburg sein Dorf versorgt. Da hat er sich mit Leuten im Hochhaus geeinigt, dass er dort den Internetanschluss von denen nutzen kann. Und dann hat er eine Funkstrecke aufgebaut über 5 Kilometer in sein Dorf. Und dort verteilt er das Internet dann über Funk weiter und damit hat das Dorf eine Anbindung.
Und das war Ihr Tipp, oder?
Ja, ich habe mit ihm drüber geredet und habe ihn ermutigt, das zu tun. Und ich habe ein EU-Projekt technisch geleitet mit 27 Partnern rund um die Ostsee, also Dänemark, ganz einfach einmal rund um die Ostsee. Man kann von den Partnern lernen und das ist für uns eine ganz wichtige Sache. Man muss im Ostseeraum schauen und zum Beispiel gerade die skandinavischen Länder sind, was Internetversorgung angeht, deutlich weiter wie wir, weil die Politik da intelligenter regelt. Und das kann man nicht, und das wollen wir als Fachhochschule auch machen, auf die Politiker einwirken, lernt von den Partnern. Wir sind eine große EU und in manchen Bereichen ist Deutschland besser, in anderen Gebieten sind andere besser. Lasst uns von den Besten lernen. Das ist eigentlich unser Ansatz in der Fachhochschule.
Außerhalb der alten Stadtmauern von Stralsund, da befindet sich ein großes Kleinod, das seit einigen Wochen in neuem Glanz erstrahlt, das Theater. Professor Anton Nekovas handelt, es hat auch seine Gründe, warum dieses Haus nicht innerhalb der Altmauer, der Altstadtmauer gebaut worden ist, sondern vor die Stadt verlegt worden ist. Warum?
Ja, es hat einmal einen furchtbaren Brand gegeben und da sind 2 Tänzerinnen ums Leben gekommen. Und daraufhin hat die Stadt beschlossen, dass ein neues Theater nicht mehr innerhalb der Stadtmauern gebaut werden darf, sondern außerhalb. Und das war ein etwas morastiger Grund. Man hat Pfähle wie in Venedig, 280 Holzpfähle in den Boden gerammt, darauf das Theater gebaut. Die Pfähle gibt es noch heute. Wir mussten beim Umbau aufpassen, dass wir die nicht mit Luft in Berührung kommen lassen, weil sonst hätten sie zu modern begonnen. Und dadurch steht das Haus direkt vor dem Tor, vor der Stadt. Eines der schönsten Häuser Deutschlands. Ich bin ein glücklicher Intendant. Ich habe nicht nur ein wunderbares Ensemble, ein herrliches Orchester. Ich habe auch eines der schönsten Häuser Deutschlands.
Das kann ich nur bestätigen. Vor allem ist es jetzt saniert worden und gerade haben sich, die Stralsunder freuen sich sicherlich darüber. Es ist wirklich traumhaft schön geworden. Sie haben sich gerade schon vorgestellt, Intendant und Geschäftsführer des Theaters Vorpommern oder der Theater Vorpommern GmbH, um ganz genau zu sein. Sind Sie Nun wird ja bekanntermaßen überall gespart und gekürzt, vor allem innerhalb der Kultur. Wie konnte sich also die Stadt leisten, dieses wunderbare Haus zu sanieren und zu rekonstruieren?
Ja, das ist eine Einmaligkeit in der Kulturlandschaft Europas, denn es werden überall in Deutschland, in Italien Theater geschlossen, zusammengelegt. In Deutschland hat man es vielerorts mit der Kultur nicht so dicke, wie man es haben müsste. Und da finde ich es ganz großartig, dass eine Stadt aus eigenem heraus Geld von einem Verkauf einer anderen Institution so viel bekommen hat, dass sie es teilweise ins Ozeaneum, das wird übrigens ganz großartig, also da erwarten wir 550.000 Zuschauer pro Jahr, wenn davon nur 5% so ins Theater kommen, haben wir auch was davon, wir freuen uns darüber. Es wird hier die Rügenbrücke ist gebaut werden, die Jakobi-Kulturkirche wurde gebaut, wir haben dort eine Studiobühne. Jetzt wird um 16,6 Millionen das Theater, das schon dem Verfall fast preisgegeben war, wieder restauriert, wunderbar, traumhaft schön, nicht als Museum, sondern als lebendiges. Ein wunderbarer Architekt, Herr Springer aus Berlin, hat das bewerkstelligt. Und ja, wir sind Weltkulturerbestadt, wir sind darauf stolz. Aber Erbe heißt nicht nur etwas besitzen, das man bekommen hat, sondern sich immer wieder erwerben. Dazu muss man auch kulturell tätig sein. Und unser Theater ist wirklich eines der allerbesten, denn Provinz ist nur ein topografischer Begriff und nicht ein Begriff der Qualität. Und wir bringen hier in Stralsund, in Greifswald und Putbus. Wir haben fusioniert, einmal 1994, einmal 2006. Wir haben 300 Fixangestellte. Wir haben im Jahr 169.000 Zuseher. Sie müssen sich das vorstellen.
Das heißt, Kultur spielt für die Stralsunder und deren Besucher eine große Rolle?
Ja, die Stralsunder, die Kreisel und die Putbusse, alle zusammen haben ungefähr 170.000, 180.000 Einwohner. Das heißt, jeder Bewohner war einmal im Jahr in einem seiner Theater. Das hat Wien nicht aufzuweisen, nicht Berlin, nicht Hamburg, denn die hätten sonst ein Millionen-Theaterpublikum. Das haben sie nicht. Wir haben aber diese Relation. Und das ist schon etwas ganz Tolles. Nur, das Bauwerk ist das eine, wofür die Stadt Stralsund jetzt so vorbildlich gesorgt hat. Greifswald, Putbus, die tun auch enorm mit und geben mehr, als sie müssten. Nur, wir bekommen seit 1994 ein und dieselbe Geld von der Landesregierung. Wir arbeiten jetzt praktisch mit der Hälfte des Wertes, das es 94 hatte. 22% Inflation, weggefressen von dieser Summe, die Erhöhungen ca. 25%. Das heißt, wir arbeiten jetzt mit 50%. Wir können nicht die Preise erhöhen, weil wir sind in einem sehr armen Bundesland. 20-24% Arbeitslosigkeit umgeben uns. Das heißt, wir können uns nicht über die Preise spielen. Und das Ensemble braucht Unterstützung. Denn es wäre schrecklich, wenn etwas, das seit dem Barock besteht, hier ein festes Ensemble, ein Mehrspartenhaus, das den Faschismus überlebt hat, den Stalinismus überlebt hat, zur Zeit des demokratischen Wohlstands Sparten einsparen, Menschen entlassen müsste oder sogar versiegen würde. Also wir hoffen sehr, dass jetzt doch eine Bestandsgarantie auch von Seiten des Landes erfolgt, denn es geht um Kultur. Und warum kommen Menschen hierher, die Touristen? Hier gibt es reine Luft, wunderbare Strände, es gibt Natur, es gibt Vogelparadiese, es gibt Backsteingotik. Das sind Menschen, die Kultur wollen und Kultur brauchen. Und wir sind ganzjährig da. Wir machen Ostseefestspiele an 5 Orten. Hier im Meer haben wir ein Schiff, dort spielen wir große Oper oder jetzt ein Querschnitt durch Oper.
Lassen Sie uns noch mal kurz auf diesen Spielplan zu sprechen kommen, Herr Nikova. Sie schwärmen von Ihrem Haus, von den drei Häusern vielmehr. Es ist wirklich wunderbar, Ihnen zuzuhören, weil ein Blitzen in den Augen, das lässt sich nicht verleugnen bei Ihnen. Sie sind wirklich mit Herz und Seele Intendant und Geschäftsführer. Wonach also richten Sie Ihren Spielplan aus? Was gibt es hier?
Sehen Sie, gerade wir können kein Nischentheater sein. Das kann eine Metropole sein. Wir müssen für möglichst viele Interessen da sein, aber in guter Qualität. Wir sind auch für die Jugend da. Wir wollen ein Brennpunkt für alle kulturellen Aktivitäten einer ganzen Region, einer Stadt sein. Denn wir haben Jugendtheater, Kinderchor, Kinderballett, wir haben Behindertentheater bei uns assoziiert, wir unterstützen eine niederdeutsche Bühne, damit diese Sprache nicht verloren geht. Alles das geht über uns. Aber wir haben große Oper, wir haben Operette, wir haben Musical, wir haben philharmonische Konzerte. Unser Orchester ist eines der besten überhaupt. Es ist das Orchester von Mecklenburg-Vorpommern, das die meisten Reisen macht. Jetzt bereiten wir gerade die zweite Japan-Tournee vor. Wir haben dort 15.000 Besucher in Japan jedes Mal bei einer Tournee. Wir haben tolles Schauspiel, wir haben wunderbares Ballett und wir haben im Jahr 1044 Vorstellungen.
Wenn das keine Werbung ist. Professor Anton Nikova aus Wien hier in Stralsund tätig am Theater Vorpommern und den drei Häusern der Ostseebühne und vielen anderen Bühnen. Danke für Ihren Besuch bei der Deutschen Rundfahrt. Danke an Sie und danke an unsere Gäste, die alle heute bei uns waren. Und verabschieden möchte ich mich und ein schönes Wochenende Ihnen wünschen mit Musik. Noch einmal mit dem Salonorchester Blauer Pavillon. Wir hören eine rumänische Fantasie. Herzlichen Dank und tschüss. Applaus